Und wie lang gehen dann die Schichten?
Boah, weiß ich nicht, weil es heute am ersten Turniertag ist. Ich bin beim Tennis in Wien. Und heute schlägt unter anderem Dominic Thiem auf, der ja in Österreich wirklich ein Riesending ist. Und freue mich ja schon sehr drauf. Es war was anderes als Menschen, die im Kreis fahren, oder? Also du schaust ja immer im NFL.
Das ist ja leider auch immer. Immer am Sonntag. Ich schau richtig viel NFL.
Ja, seit wann?
Also, nein, ist ja auch nicht so. Ich habe jetzt neulich mal NFL geguckt, weil ein guter Freund von mir, liebe Grüße an der Stelle, Marius, der ist großer NFL-Fan. Und ich muss sagen, eine Sache, die halt dann doch einen guten Zugang dazu gibt, ist dieses Fantasy-Football-Ding. Da habe ich mich ganz lange gegen gewehrt, weil ich bin ja auch so ein Sport-Nerd. Also ich liebe es halt, mich dann in so Rabbit-Holes reinzuwursteln, um mich voll damit auseinanderzusetzen und so.
Ja.
Das heißt, ich kenne halt jetzt schon wieder irgendwie so 100 Spieler von der NFL mit Namen und ihre Positionen und so weiter. Und manchmal frage ich mich, weil das weißt du, das wissen viele, die mich auch kennen, beim Fußball, da habe ich auch ein sehr, sehr tiefgehendes Wissen, also so Datenbankwissen. Aber irgendwann denke ich mir halt so, das ist nicht gesund, sich damit so zuzuballern, weil eigentlich sollte ich mir andere Sachen merken, die wichtiger sind als die Namen von Sportlern. Deswegen habe ich mich dabei NFL Fantasy Football stark dagegen gewehrt, aber seit zwei Saisons bin ich dabei und dann interessiert es einen auch, dann verfolgt man das auch ein bisschen.
Ja, aber heißt das jetzt, dass du uns verlässt?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist Podcast Nummer 1. Und damit herzlich willkommen zurück zur 121. Ausgabe unseres Formel 1 Boxentalks Lights Out. Nickend mir virtuell gegenüber sitzt der fleischgewordene Treibhausgaseffekt Moritz Steidl.
Hast du ihn dir jetzt wieder zurechtgelegt?
Den habe ich mir zurechtgelegt, aufgrund deines Wutausbruchs bei uns in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe mit einem guten Freund.
Ja, ich fahre immer nicht gerne Zug. Also ich fahre wirklich nicht gerne Zug und bin den Zug gefahren. Ich muss leider sagen, also er kam erstmal nicht. Da war ich natürlich schon auf 180. Dann kam er und dann war es auch sehr problemlos. Also ich habe mir erstmal Kaffee noch in die Jacke gekippt, da kann jetzt der Zug nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eher dein Unvermögen, glaube ich.
Aber es summierte sich schon alles und dann die ersten 15 Minuten dachte ich mir, ich mach das nie wieder. Ich muss mal mildernd sagen, der kam dann hier an in Wien und ist wirklich Luftlinie, ich glaube 300 Meter vom Hotel entfernt. Also es ist wirklich einfacher wahrscheinlich als mit dem Auto zu fahren. Andererseits sage ich auch immer noch, für was habe ich ein Auto?
Aber auch dafür kann der Zug ja nichts, dass er nahe am Hotel ist. Also selbst wenn
das war ja positiv.
Das ist ja auch eine falsche Zuschreibung. Da kann er ja, also weißt du, wenn das Hotel jetzt 3 Kilometer weg gewesen wäre, wäre ja auch nicht der Zug schuld gewesen, dass du dein Hotel so weit wegbuchst.
Ja, aber mit dem Auto kann ich direkt dahin fahren.
Aber also man muss jetzt auch noch zur Vollständigkeit halt sagen, dein Zug hatte eigentlich so für Züge eigentlich gar keine Verspätung. So Viertelstunde hast du, glaube ich, geschrieben. Das ist, glaube ich, das ist Standard. Das ist eingepreist beim Zug.
Also mein Navi sagt mir sofort, wie viel Verspätung ich habe. Und ich stehe da nicht erst am Gleis. Und dann.
Da stehst du halt im Stau.
Ja,
ich bin ja kein Advokat für die Züge. Ich bin auch kein großer Zugfan. Ich bin ein großer Advokat dafür, dass du deine Emissionen per Auto runterschraubst, weil die sind schon, da werden wir uns nicht drüber streiten. Durchaus da. Aber kommen wir doch mal zu einer anderen Rubrik, die auch hohe Emissionen über Benzinverbrauch hat. Nämlich die Formel 1, die am Wochenende gefahren ist in einem Land mit hohen Treibhausgaseffekten, nämlich in den USA, in Austin, Texas. Der große Preis der Vereinigten Staaten. Viele wissen es ja, wir haben du hast letzte Woche erst ausführlich mit Andy Gröbel drüber gesprochen. Es gibt 3 Formel 1 Rennen in der USA dieses Jahr, in den USA dieses Jahr. Und dieses hier ist so ein bisschen das unglamouröseste, so ein bisschen mehr das hemdsärmelige Formel-1-Rennen der USA. Richtig. Wir haben einen Sieger, der alles gewinnt, Max Verstappen. Ja. Moritz, du hast das Rennen sicherlich live gesehen, Sonntagabend 21.30 Uhr. Ich glaube, du hast auch den Sprint angeschaut.
Ja, natürlich habe ich den Sprint angeschaut, der um 12 lief. Und ich habe auch das Qualifying angeschaut, der auch um 12 lief.
Und Shootout.
Ja, stimmt, Shootout auch. Erstmal, ich werde immer noch kein Freund von dem Sprint-Format, weil das war wieder so langweilig. Es war wirklich, ich glaube, es war fast der langweiligste, ich glaube, 11 Sprints gab es bislang. Ja. 5 davon hat Max Verstappen gewonnen. Das war, glaube ich, echt der langweiligste Sprint. Aber ich möchte nicht nur meckern. Ich meckere ja heute nur den ganzen Tag, merke ich. Hatte noch keinen Kaffee, vielleicht liegt es daran. Aber nee, Red Bull hat sich im Qualifying schwer getan. Die hatten Probleme mit dem Motormapping. Die haben einfach ein Setup dann noch geändert für den Frontflügel. Da hatten sie mehr Topspeed. Und ja, dann lief es auch nach dem Qualifying, wo sie ja nur Sechster wurden. Warum wurden sie nur Sechster? Genau, auch schon so lange her, am Freitag.
Das Kurzzeitgedächtnis des Moritz Steidl protestiert gegen Sprintrennen. Nee, das ist ein
komischer Sprint. Ja. Am Freitag, Pole Position Max Verstappen, ist aber in Turn 19 über die Track Limits gerauscht, deswegen plus 5 Plätze. Dann kam er aber am Samstag drauf für den Shootout, dass man diese Linie doch erweitert mit den Track Limits, so dass Max Verstappen eigentlich, wenn das Qualifying am Samstag hätte stattgefunden, auf der Pole Position gewesen wäre. Ein Quatsch vom anderen Stern.
Genau, also da muss man jetzt auch, das wäre mal das Erste, glaube ich, wo man einhakt. Also ich bin überhaupt kein Freund von diesen Social-Media-Aufheizungen in Debatten. Aber in dem Fall habe ich mir dann schon auch gedacht, also Freunde, ihr macht's euch wirklich angreifbar, wenn es um das Thema geht, Red Bull wird bevorzugt, / Max Verstappen. Mich wundert es ehrlicherweise auch, dass Toto Wolff da gar nicht so draufgeschlagen hat auf diese Kerbe, weil eigentlich hätte ich da ein bisschen mehr Protest, beziehungsweise nicht Protest, sondern der hat ja auch davon profitiert, aber eher so ein bisschen Konnotation, wie man so schön sagt, erwartet. Weil man muss schon sagen, also während eines laufenden Wettkampfwochenendes, um es mal technisch auszudrücken, die Regeln zu ändern am Ende des Tages, das finde ich schon befremdlich. Also das finde ich ein bisschen komisch.
Also ich finde das, es gibt es ja fast nur in der Formel 1, würde man im Fußball ja auch nicht machen.
Ja, eben, also ich meine, jetzt hier nicht die Auslinie plötzlich anders, nur weil man feststellt, hups, es ist zu kurz. Es kann ja auch inhaltlich richtig sein, da will ich ja gar nicht drüber sprechen. Nur ich finde, von Freitag bis Sonntag muss halt wenigstens die gleichen Regeln gelten.
Genau, 100% bei dir. Ich hätte mir die Onboard-Aufnahme angeschaut von Max Verstappen im Vergleich mit Charles Leclerc. Und der gewinnt, weil er da so weit rauskommt, wirklich extrem viel Zeit.
Ja, natürlich, aber sieht man ja.
Streichen, fürs gesamte Wochenende streichen, oder ich hau eine Mauer dahin oder irgendein Kiesbett.
Ja.
Und dann fahren die dann nicht mehr drüber.
Ja. Ich denke mir auch, das habe ich mir tatsächlich jetzt an dem Wochenende auch gedacht, vielleicht müssten sie sich auch mal Technologien überlegen, die den Fahrer langsamer machen, wenn er da drüber fährt, aber ohne eben Rasen oder Sand oder Kiesbett, die irgendwie eine Gefahr darstellen könnten. Ne? Also Rasen gab es ja früher auch häufiger mal.
AstroTurf, ja.
Ist halt gefährlich, weil wenn da irgendwie nass ist oder sowas, dann rutscht er halt weg oder so. Aber vielleicht kann man da ja irgendwas finden, dass es einfach den Fahrer bewusst ein bisschen langsamer macht. So 0,2 Sekunden, wenn Max Verstappen mit seinen Hinterrädern oder rechten Rädern über diese Linie kommt. Dann hast du automatisch die Strafe drinnen, ohne dass du dieses Geschiss hast, dass immer die FIA eingreifen muss oder die Regelhüter eingreifen müssen. Und was ich mir auch noch gedacht habe, um dann auch das Thema Track Limits abzuschließen, das ist ja nett, dass sie Rücksicht nehmen auf die Fahrer und sagen, ja, okay, diese Tracklimits da an der Stelle sind vielleicht ein bisschen ungünstig. Ich glaube, George Russell und Ocon und alle anderen hätten sich, ich meine, es war in Japan, auf jeden Fall in irgendeiner Strecke, wo extrem viele Tracklimits auch waren, da hätten sie sich auch drüber gefreut, wenn da mal vielleicht korrigiert worden wäre.
Katar war das, ja. Ja, also, da war es ein Riesenthema.
Das ist die ganze Saison ja eigentlich schon ein Riesenthema und da wurde es auch nicht wirklich Jahre korrigiert. Immer ne? Ja, also.
Aber das ist, man lernt nicht draus, das ist halt das.
Thema Qualifying noch, du hast es schon angesprochen, Red Bull hat sich schwer getan, wer sich vor allen Dingen schwer getan hat, war Sergio Perez, er ist kein Qualifying-Held, das wissen wir, aber ich habe es ja auch geschrieben, da hat er, glaube ich, also es ist eine Zuspitzung, aber die möchte ich dann doch machen, diese Headline, Sergio Perez ist, glaube ich, um 18.000stel an seinem Rausschmiss vorbeigefahren im Qualifying
stimmt,
am Freitag.
Ja, musste ich sogar sehr lachen bei der Zuspitzung, weil du da wahrscheinlich auch sehr recht hast, ja.
Ja, er ist Zehnter geworden in Q2 und damit ins Q3 reingerutscht vor Yuki Tsunoda, dem fast Teamkollegen sozusagen vom Schwesterteam Alpha Tauri. Und ich mache einfach mal die These auf, wahrscheinlich ist es, wie gesagt, überspitzt, aber trotzdem, wenn Yuki Tsunoda Sergio Perez in diesem Qualifying auf Englisch würde man sagen outclassed, also rausschmeißt, dann wird's eng für Sergio Perez. Weil das ist dann schon eine Form der Demütigung, ähnlich wie Max Verstappen überrundet Sergio Perez. Er hat es trotzdem geschafft, muss man ihm zugutehalten. Er ist dann im Qualifying 9. geworden, im Shootout 7. und im Sprint dann schließlich 5. Der Vollständigkeit halber im Rennen 4.
Ja, allein wie viel Sachen wir da jetzt erzählen, es ist irre.
Viele Ergebnisse, gell?
Ja.
Ja. Max Verstappen gewinnt das Rennen, Lando Norris wird 2. und Carlos Sainz Jr. wird 3. Für Lando Norris ist das die 4. Podiumsplatzierung in Folge seit Singapur. Hat einen ordentlichen Streak und auch Carlos Sainz wird das gut tun. Wäre er nicht rausgeflogen dann?
Ja. Also man kann sagen, Lando Norris super Rennen gefahren.
Beziehungsweise, muss ich reingrätschen, Sainz ist natürlich nicht rausgeflogen. Es war natürlich Leclerc.
Ja. Genau, kommen wir gleich auch noch zu, warum die nicht im Reglement Klassement sind.
Genau. Ja.
Ja, Lando Norris, muss man sagen, super Rennen gefahren. Also wirklich klasse. Hat den stark gewonnen, auch lange das Rennen angeführt. Der hat ein bisschen zu spät reingeholt und dann hat er die Führung an Max Verstappen abgegeben. Ich glaube, dass er nah dran war an dem Sieg. Ich glaube nicht, dass er ihn geholt hätte.
Ja.
Mercedes war sehr nah dran, die wurden aber disqualifiziert. Warum, erklären wir auch gleich. Mit Lewis Hamilton, da war die Strategie, die Einschnappstrategie vielleicht die falsche. Aber Mercedes, oder vor allem Lewis Hamilton, hat wirklich bis fast zum Schluss gekämpft. Und Ferrari, ja, die waren wieder einigermaßen bei der Musik. Und jetzt sagen wir auch noch warum. Lewis Hamilton auf Platz 2 eingefahren und Charles Leclerc auf Platz 5 eigentlich eingefahren, wenn sie qualifiziert wurden. Austin ist eine sehr, wie sagt man auf Englisch, bumpy track, also viele Bodenwellen.
Genau.
Genau. Und unten gibt es so eine Messplatte, wo man misst, wie viel da abgerieben wird. Und wenn es einen gewissen Wert, ich glaube, einen Zentimeter unterschreitet, dann hat man einen Vorteil. Und das war bei Lewis Hamilton und Leclerc, da werden immer Stichproben gemacht. Es wurden, glaube ich, auch von Verstappen und noch irgendwem eine Stichprobe gemacht, ich glaube, Lando Norris.
Ja, McLaren.
Und da war alles in Ordnung. Ja.
Genau, ist das erste Mal diese Saison, es kommt tatsächlich gar nicht so oft vor in der Geschichte der Formel 1, dass die deswegen rausgezogen werden, beziehungsweise überprüft wird es natürlich stichprobenartig immer, aber es kommt selten vor, dass sie so hart bestraft werden. Die bohren dann da so kleine Löcher. Ich habe auch mal nachgelesen, es ist so, dass diese Bodenplatten bis zu 1 Millimeter Abnutzungserscheinungen haben dürfen.
Dann und nichts.
In dem ja. Oder was meinst du?
Ist ja nichts. Also das 1 Millimeter
ist fast nichts. Ist ja, absolut. Nichts, ja. Und es ist in diesem Fall besonders ärgerlich. Und auch da kommen wir noch mal kurz aufs Sprintwochenende zu sprechen. Normalerweise passiert das nicht. Wir hatten ja letztes Jahr ganz extreme Bumpy-Strecken. Und da war das auch kein Thema. Übrigens, kleiner Fun-Fact, der prominenteste Fall war ja wahrscheinlich Schumacher, 94 in Belgien.
Ah,
wo er auch,
ich wollte gerade erwähnen.
Auch Hausaufgaben gemacht. Und normalerweise passiert das aber nicht, weil die Teams ja mit vielen freien Trainings die Möglichkeit haben zu justieren. Ferrari hat auch im Nachgang gesagt, dass sie im ersten freien Training am Freitag das durchaus auch gesehen haben und schon versucht haben, dagegen zu justieren. Aber dadurch, dass du halt an einem Sprintwochenende nur ein Training hast, musst du dich ein bisschen entscheiden, was priorisierst du im Training? Und sie haben sich eben dazu entschieden, nicht weiter auf diese Bodengeschichte einzugehen, sondern eher halt auf Fahrtgeschwindigkeiten, Aerodynamik und sowas. Ja, und das hat sich jetzt eben bestraft gemacht. Und dann ist wieder die Diskussion, Sprintwochenenden, zu wenig Trainingsmöglichkeiten für die Teams. Dann kann sowas auf einer blöden Strecke wie Austin mit schlechten Wetterverhältnissen leider passieren.
Meine Reden.
Deine Rede. Genau, also für Charles Leclerc sowieso, aber auch ein gebrauchtes Wochenende. Er ist 6. geworden im Rennen. Es wird ihm jetzt nicht unfassbar wehtun, dass er da disqualifiziert wurde.
Und er war auf der Pole Position.
Er war auf der Pole Position.
Er hat sie geerbt, ja.
Schlechte Strategie. Einstopp-Strategie. Er war der Einzige mit einer Einstopp-Strategie. Ferrari hat danach auch zugegeben, dass das Ganze keine gute Idee war. Einmal mehr, man könnte fast wieder sagen, Ferrari macht Ferrari-Sachen.
Ja, richtig. Und als er auf der Pole Position war, hat der Renningenieur ihm gesagt, Tracktime deleted vom Verstappen.
Ja.
Und der Leclerc hat ja auch gesagt, mir erst, wer es, von wem es deleted ist und nicht, dass die Tracktime deleted ist, weil er dachte, seine eigene ist deleted und so stand er auf der Pole.
Für Ferrari trotzdem ein Wochenende, mit dem sie wahrscheinlich im Nachgang ganz gut leben können. Ja. Sie holen auf Mercedes, unter anderem auch deswegen, eben weil Lewis Hamilton ausfällt und weil George Russell, über den wollte ich mal ein bisschen sprechen, seit Spanien nicht mehr auf dem Podium. Auch mal knapp vorbei in Katar und so, aber trotzdem.
Aber nicht auf dem Podium. Ja.
Nicht auf dem Podium. Der Mann macht nicht die Punkte, die Mercedes braucht. Sie sind 22 Punkte vor dem dritten Ferrari. Ist so ein bisschen das Jahr der verpassten Chancen bei George Russell, habe ich das Gefühl. Also er steckt so ein bisschen in einer Stagnation. Ich will nicht sagen Krise.
Gestern Abend noch ein Interview mit ihm angeschaut.
Ja.
Weil er sonst nichts zu tun hat. Und da hat er gesagt, hoffentlich machen wir jetzt all die Fehler, die wir nächstes Jahr nicht mehr machen, damit dieses Jahr quasi als jetzt überspitzigt ist, als solchen Jahr einfach in Geschichte eingeht. Also er sagt, okay, was jetzt passiert, ist wurscht. Sein Fokus ist, die Saison irgendwie rüberzubringen und halt nächstes Jahr dann all die Fehler, er macht ja auch Fahrerfehler, er hat auch zweimal Strafen bekommen dieses Wochenende, das ist nicht mehr passieren.
Ja, also ich meine, das muss er ja auch so sagen und alles andere wäre auch irgendwie komisch. Ich denke mir halt nur, wir haben am Anfang des Jahres noch so ein bisschen und auch in der Mitte des Jahres noch so ein bisschen darüber gesprochen, ob er vielleicht Lewis Hamilton tatsächlich Konkurrenz machen kann im Team als erster Fahrer. Ich glaube, Mercedes hat gar nicht mehr so sehr diese Rangfolge. Aber jetzt muss man sagen, in der letzten Zeit war Hamilton halt mehrfach Vierter und ja, immer wieder nah dran. Also insofern, ich glaube,
Hamilton jetzt wäre er Zweiter geworden. War schon ein extrem starkes Rennen von Hamilton auch.
Eben, ja.
Aber ich glaube, der Mercedes ist halt auch sehr unkonstant oder inkonstant. Dasselbe trifft aber auch auf den Ferrari zu. Die schenken sich dann nicht viel. McLaren hat aktuell möglichen Aufwind. Ich glaube, die haben jetzt auch Aston Martin in der Konstrukteurs-WM überholt.
Wenn ich das genau. Ja, haben sie. Ja.
Und da kann man vielleicht auch noch mal ein paar Takte zu sagen. Das ist wirklich gruselig mittlerweile bei Aston Martin. Die hatten einen neuen Unterboden und dachten, oh, das läuft dann besser. War nicht der Fall. Bei Alonso hat man den neuen Unterboden dann wieder, den alten Unterboden wieder draufgeschraubt. Bei Stroll hat man den neuen gelassen. Wahrscheinlich, weil sie den alten nur einmal dabei hatten. Ist meine Vermutung. Am Setup war es ein bisschen verändert. Alonso musste dann auch reinkommen. Also das Rennen konnte er nicht beenden.
Zum ersten Mal diese Saison?
Genau, auch zum ersten Mal in der Saison nicht in Q3.
Ja.
Und Lance Stroll ist sogar Siebter geworden.
Ja, das erste Mal in den Punkten seit Belgien. Immerhin. Mhm. Mit seinem siebten Platz ist auch eins seiner besseren Ergebnisse diese Saison. Ich meine, Aston Martin hat halt einen super Start gehabt in die Saison und jetzt fallen sie halt einfach ab. Ich meine, das haben wir ja häufiger, wenn ein Team versucht, vorne mitzufahren, aber leider halt nicht die Konstanz hat, da muss man dann schon auch sagen, da ist dann Ferrari halt doch nochmal vor Teams wie Aston Martin.
Ja.
Eigentlich auch vor Teams wie McLaren, die halt am Anfang ziemlich versagt haben in der Saison. Da merkt man halt dann doch nochmal, was so eine Maschine wie Ferrari über die Saison hinweg leisten kann. Das reicht natürlich nicht ansatzweise für Red Bull und sie haben jetzt auch ein bisschen Glück, dass eben Russell bei Mercedes so schlecht fährt in der letzten Zeit, aber das ist der Unterschied am Ende des Tages. Für Aston Martin, du hast völlig recht, das ist ein bisschen gruselig. Jetzt kann man dieses Jahr oder diese Woche nicht auf Stroll rumhauen, weil er halt in die Punkte gefahren ist. Ich bin weiterhin der Meinung, dass da mehr gehen würde, auch wenn ein anderer Fahrer als Stroll da ist. Aber ja, es sind noch vier Rennen. Ich glaube, für Aston Martin ist die Saison aber trotzdem fast schon so ein bisschen durch, weil ich glaube, die werden auch intern wissen, sie werden McLaren, obwohl sie nur sechs Punkte dahinter sind, nichts mehr angreifen.
Ich glaube auch, also dass die Saison wirklich gut begonnen hat und schlecht wirklich endet. Das ist eine sehr deutliche Entwicklung.
Ja, sehe ich genauso. Vielleicht noch auf ein, zwei Kleinigkeiten eingegangen und natürlich müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen. Der Mann, der seine ersten Punkte geholt hat, Logan Sargeant, holt seinen ersten WM-Punkt.
Aber auch nur, weil zwei Leute disqualifiziert wurden.
Genau. Schön für ihn im Heim-Grand Prix sozusagen in den USA. Er hat ja drei derer. Ich glaube, es wird jetzt nicht sonderlich viel verändern, oder?
Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Aber eine schöne Geschichte natürlich, dass er, ich glaube, er saß schon im Flieger oder so und erfährt, dass er Punkte geholt hat. Das ist schön, aber ob ihm das jetzt die Karriere retten wird, zweifle ich. Ich habe auch mehr Checo Fankurbel gehört als Logan.
Ja, gut, das glaube ich, wäre auch irgendwie komisch, wenn es anders wäre. Ich will noch einmal ganz kurz dazu sagen, weil Logan Sargeant ja auch gerne mit Nicola Latifi, seinem Vorgänger, verglichen wird. Nicola Latifi hat halt dann doch dreimal es geschafft, in die Punkte zu fahren. In Japan letztes Jahr nochmal 9. Und im Jahr davor in Belgien 9. und Ungarn 7. Genau, also insofern muss ich Logan Sargeant noch ein bisschen ranhalten. Aber er ist immerhin dadurch in den Punkten auch jetzt rechnerisch vor Nick de Vries und Daniel Ricciardo. Die haben natürlich weniger Chancen auch gehabt, aber jetzt ist er zumindest nicht mehr der Letzte. Und er ist auch nur ein Punkt hinter Wunderkind Liam Lawson.
Na dann.
Na dann. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es über den Grand Prix jetzt auch nicht so viel mehr zu sprechen. Nicht. Yuki Tsunoda in die Punkte gekommen auf Platz 8. Das ist noch.
Und schnellste Rennrunde.
Da komme ich auch gleich nochmal zu. Mhm. Pierre Gasly fährt auf Platz 6. Das ist auch mal wieder ein positives Zeichen von Alpine.
Die sind irgendwo im Niemandsland. Also, das ist ja spannend. Wir haben jetzt in diesem Konsortium, was ja von Ryan Reynolds eingestiegen.
Ryan Reynolds.
Stimmt, so heißt er auch.
Ja, das könnten wir eigentlich noch. Haben wir das überhaupt schon gecovert?
Ja, damals glaube ich schon. Aber okay. Auf jeden Fall jetzt können wir es in einem oder mehreren Sätzen abkanzeln.
Ja.
Anthony Joshua, Travis Kelce, Rory McIlroy, freut mich ja besonders, der Golfer. Und auch Alexander Zverev unter anderem sind eingestiegen.
Ganz bei komisch.
Alpine.
Haben die alle die gleichen Berater oder wie kommt so eine Konstellation zustande?
Da bin ich jetzt zu wenig im Thema drin, aber ich glaube ja.
Ja, das ist schon eine weirde Konstellation. Aber ich meine, was hat denn Travis Kelce, der Swifty, mit Alexander Zverev zu tun? Also das ist doch konstruiert.
Das, der Swifty.
Der Swifty.
Da müssen die Mädels erzählen, Geschichte.
Ja, bitte. Du hast bei Taylor Swift gedatet. Ja, genau. Aber du hast es nicht an die große Glocke gehängt.
Und zwar, okay, das passt jetzt echt gar nicht. Ich dachte ja, Taylor Swift kommt vielleicht zum Grand Prix.
Oder nein, die ist NFL-Fan jetzt.
Ja, meine ich wie du.
Ja.
Nein, auf jeden Fall ist es so, dass sie war ja beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen den New York Jets. Und um ihr Image aufzupolieren, ist sie zu dem Jets-Spiel gegangen, damit die Leute nicht mehr Taylor Swift Jet, also quasi, weil die fliegt ja viel im Privatjet, sondern Jets eingibt. Und so denkt man sich, ach, die war ja beim Jets-Spiel und nicht, ach, die verpestet ja die Umwelt.
Wo hast denn das her?
Ein Urban Myth.
Ö24, oder wo hast du das nachgelesen? Das ist ein bisschen konstruiert, oder? Ich glaube, sie war beim Jets-Spiel, weil sie die Kansas City Chiefs sehen wollte, weil ihr Boyfriend Travis Kelce da gespielt hat. Auch sehr erfolgreich übrigens wieder gespielt hat. Aber das nur so am Rande. Lass uns zurückkommen zu den wesentlichen Dingen. Ich glaube, ansonsten dieses Wochenende kann man einigermaßen abhaken. Ich habe festgestellt, Amerika-Rennen finde ich nicht geil, einfach weil diese Zeitverschiebung mich fertig macht. Da kann jetzt natürlich Amerika nichts dafür oder die USA, aber also ein Sprintrennen am Samstag um 0 Uhr, das ist schon eine steile Ansage, muss man schon sagen. Und auch Rennen um 21:30 am Sonntag oder 21:30 was, ja, das ist klar, ist USA und so, auf jeden Fall. Bei Las Vegas werde ich es mir dann doch überlegen, ob ich es mir anschaue. Tatsächlich hat mich Andi Gröbel da überzeugt.
Aber um 7 Uhr in der Früh. Da muss nur früh aufstehen.
Genau, da muss man,
also keine Halligalli machen davor, sondern
da muss man früh aufstehen, so rum ist es. Aber da hat mich Andi Gröbel überzeugt, in eurem Talk letzte Woche. Also wer das noch nicht gehört hat, hört gerne mal rein, war gut. Dritter Auftritt von Andi Gröbel. Sehr, sehr angenehm. Wollen wir erstmal ins Fragespiel gehen?
Ja, gerne. Ich bereite mich da schon so wochenlang vor, weil ich ja leider zurückliege.
Du liegst zurück. Es steht 26-20 in unserem Fragespiel. Ich führe eigentlich seit Anfang der Saison. Zwischendurch hat man so das Gefühl bekommen, ja, der Moritz, der holt auf. Aber ich halte dich dann doch ganz gut auf Distanz. Wir haben nur noch 4 Rennen. Natürlich, dir steht auch zugute, so wie die letzten Jahre auch. Es endet nicht mit dem letzten Rennen, sondern mit unserer Weihnachtsfolge. Das hatten wir mal ausgemacht. Nichtsdestotrotz.
Das wäre ja geil, wenn es ja punktegleich wäre.
Ja, nee, da habe ich dann gewonnen dieses Jahr. Weil es gab diese eine Frage.
Zur letzten Folge.
Ach so, ja.
Aber dann hättest du gewonnen, ja.
In unserem Fragespiel, indem wir uns zwei Fragen stellen, jeweils eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt 2 Punkte, die leichte gibt 1 Punkt. Mhm. Lieber Moritz, du bekommst die erste Frage.
Die schwere wie immer.
Gut, du hast es schon angedeutet. Yuki Tsunoda fährt die schnellste Rennrunde und es ist seine erste schnellste Rennrunde in seiner Geschichte der Formel 1. Mhm. Und da würde mich jetzt interessieren, ob du dich auskennst. Er ist einer von 3 Japanern, denen das in der Formel 1 gelungen ist. Neben ihm natürlich der wahrscheinlich erfolgreichste oder bekannteste Japaner in der letzten Zeit zumindest, Kamui Kobayashi, der die schnellste Rennrunde gefahren ist. Und wer ist der 3. Japaner, der einmal die schnellste Rennrunde in der Formel 1 gefahren ist? Ist es A, Kazuki Nakajima, The Legend, The Goat, The Evergreen, Takuma Sato oder Satoru Nakajima?
Takuma Sato.
Ja, ist ein guter Guess. Ist natürlich einer der großen japanischen Fahrer. Aber es ist falsch. Aber falsch. Es ist Satoru Nakajima, der 1989 in Australien die schnellste Rennrunde gefahren ist.
Scheiße.
Jetzt ist es ein Explicit-Content, den wir hier leider marken müssen bei
Spotify. Ja, stimmt. Und gegenüber von meinem Hotelzimmer ist so eine Schulklasse. Also wenn die jetzt sehen würden, ich hier schimpfe.
Ja. In Wien, da ist er wirklich die höflichsten Menschen. Ja. 14. Bezirk. Gut. Ja, schön. Falsche Frage. Also falsche Antwort auf die falsche Frage. Dementsprechend bleibt es beim 26-20. Und du darfst mir jetzt meine leichte Frage stellen.
Welcher dieser Fahrer hat die meisten DNFs, also Did Not Finish, aktuell in dieser Saison? Ist das A, Esteban Ocon? Ist das B, Logan Sargeant? Oder C, Lance Stroll?
Ja, muss ich jetzt kurz mal überlegen. Also Ocon ist schon richtig oft ausgefallen, wenn ich mich nicht irre, gleich mal zum Start in Bahrain. Und jetzt gerade so zum Ende hin, glaube ich, auch ziemlich viel. Was war da, Logan Sargeant oder
Ocon, Lance Sargeant Stroll? Oder Stroll?
Ja, Stroll ist natürlich auch ein Hot Guess. Ich glaube, Sargeant ist gar nicht so oft ausgefallen, ehrlicherweise. Der ist einfach nur nicht präsent. Ich gehe auf Ocon.
Ja, ist leider richtig.
Ja!
6-mal ist er ausgefallen.
6-mal? Das ist schon krass. Das in wie viel 18 Rennen ist
18
er zu
Rennen, ja.
Das ist eine heftige Ausfallquote. Ja. Ist er da schuld hauptsächlich? Weißt du das so aus dem Kopf?
Nee, also weiß ich nicht.
Er hat auf jeden Fall sehr viele 5-Sekunden-Strafen auch einkassiert.
Ja.
Weswegen es auch kein wirklich gutes Jahr für Ocon ist und damit auch allgemein für Alpine. Trotz 2 echt guter Fahrer, muss man eigentlich sagen. Also vor allem Pierre Gasly könnte eigentlich Podium fahren, wenn er das gescheite Auto hätte.
Die haben ein Problem in der Führungsstruktur.
Wie immer.
Da weiß man ja bis heute noch nicht, wer da jetzt eigentlich das Sagen hat. Der Bruno Fermat. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja.
Du bekommst jetzt noch deine leichte Frage. Ich führe 27-20, 7 Punkte Vorsprung. Das sind schon mal 2 volle Folgen und ein paar zerquetschte. Wir bleiben bei den japanischen Fahrern, dachte ich mir. Wenn wir eh schon gerade über Japaner in der Formel 1, eins meiner Lieblingsthemen sprechen.
Ja.
Welcher japanische Fahrer fuhr die meisten Grand Prix in der Formel 1? Ist es A, Kamui Kobayashi? Ist es B, Takuma Sato? Oder C, Ukio Katayama?
Kobayashi.
Das ist auch falsch. Das ist tatsächlich nicht Kamui Kobayashi. Der hat 75 Grand Prix, ist 3. Zweiter ist Takuma Sato mit 90 Grand Prix. Und 1. ist Ukio Katayama. Das fand ich so eine schöne Statistik, 95 Grand Prix. Weil der mir ehrlicherweise, das bin ich jetzt auch ganz offen, kein Begriff war.
Ich wollte gerade sagen, wenn du ihn nicht erfunden hast. Aber
der ist von 1992 bis 1997 gefahren.
Okay.
Am besten war er 1994, da ist er 17. geworden in der Formel 1. 95 große Preise. Hat 5 Punkte geholt, 16.000 Grand Prix gefahren. Besonders viel hat er da nicht geholt. Ja.
Ja. Guter Mann.
Ja, er ist, also ich kann ja noch sagen, also er ist für Minardi gefahren in 97, sehr, sehr lange für Tyrrell davor. Und in seiner ersten Saison ist er für Venturi gefahren. Er ist schon häufiger mal von weiter vorne gefahren, so gerade in der 94er-Saison war er ganz gut eigentlich, paar Mal Fünfter gewesen. Mhm. Und im Rennen ist er ja einmal Achter geworden, super. Aber ansonsten hat er da nicht besonders viel.
Um das abzukürzen, in deine schwere Frage. Fünfter.
Ja, ich wollte nur ein bisschen Hintergrundwissen zu Ukyo Katayama geben. Eine Sache wollte ich noch kurz dazu sagen zu den Japanern, weil das ist natürlich die offensichtliche Frage wäre ja jetzt, wo ist denn Yuki Tsunoda in dieser Liste? Yuki Tsunoda steht aktuell noch hinter Aguri Suzuki auf Platz 6. Er hat 59 Rennen. Suzuki hat 64 Rennen. Das heißt, er wird in dieser Saison nicht knacken. Und die nächsten sind dann Satoru Nakajima und eben Kamui Kobayashi, 74, 75 Rennen. Das heißt, das noch kurz, falls Yuki Tsunoda nächste Saison tatsächlich durchfährt, dann wird er in die Top 4, wahrscheinlich Top 3 der japanischen Formel-1-Fahrer hineinstoßen.
Super. Danke für diesen Monolog und diese Geschichtsstunde. Apropos Geschichte, welcher dieser Fahrer hat keine 50 Grand Prix-Siege vorzuweisen? Es ist A. Ayrton Senna, B. Sebastian Vettel und C. Alain Prost.
Das sind diese Moritz Steidel.
Hintergrund der Frage ist, Max Verstappen hat jetzt in Austin seinen 50. Grand Prix-Sieg eingeholt.
Na gut, dann lasse ich es gelten. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, das sind diese Moritz-Steidel-Fragen. Wenn er so verzweifelt wird, dann greift er einfach in die Mottenkiste irgendwelcher komischen Statistiken. Welcher Fahrer ist häufiger mit dem linken Bein zuerst ins Paddock gegangen? Also,
welcher Senna, Fahrer keine 50 Grand Prix-Siege? Senna, Vettel, Prost.
Also, offensichtlich gesehen habe ich ja nur Vettel. 4 Saisons Weltmeister mit jeweils im Schnitt 20 Rennen. Das heißt, das sind ja schon mal 80 Rennen. Einen Sieg hat er auf jeden Fall bei Toro Rosso erfahren. Das heißt, 49 Siege in 80 Rennen. Bei Ferrari, da hat er 4 Mal gewonnen, glaube ich, sowas. Das heißt, wir sind bei 45 Siegen in 80 Rennen. Das ist nicht unrealistisch, aber es wird wahrscheinlich eh knapp sein. Senna, ich meine, die hatten halt da in ihren 80er Jahren hatten die nicht so viele Rennen.
Das heißt, 80er war schon viel. So Niki
Lauda, aber der hatte keine. Ja, schon, aber er hatte nicht 20 Rennen diese Saison.
Zum Glück hatte er keinen Sprint.
15 Rennen diese Saison. gut, das hatten sie ja alle nicht. Prost war nicht so dominant, glaube ich. Ich gehe auf Vettel.
Leider falsch.
Es ist Prost.
Prost hat 51 Grand Prix-Siege, Vettel 53. Hamilton ist noch in der Liste und wenn nicht, und eben Verstappen, also über 50 Grand Prix-Siege und nicht dabei, ist Ayrton Senna. Der hat nämlich nur in Anführungszeichen 41 Siege.
Ja, hatte ich mir ja schon gedacht, weil eben in den 80er Jahren nicht ganz so viel gefahren wurde. Bitter, es bleibt beim 27-20. Das heißt, ich baue meine Margin aus.
Ja, leider.
Hervorragend.
Das ist auch bitter.
Das ist bitter für dich. Hast du eigentlich schon überlegt, was ich bekomme?
Nö.
Tja, das ist natürlich
eine Bauchtasche. Also ich mache mir über solche Sachen keine Gedanken, weil ich einfach weiß, ich werde dich noch schlagen.
Was zu beweisen war. Der große Preis von Mexiko ist dann das nächste Rennen am 29. Oktober, also am anstehenden Wochenende. Es ist das Rennen von Sergio Perez, beziehungsweise zumindest mal sein Heim-Grand Prix. Man muss ehrlicherweise sagen, in Mexiko ist er auch immer ganz gut. Da ist er die letzten beiden Jahre Dritter geworden. Die Saison davor wurde dort nicht gefahren wegen Corona. Und davor war er nicht bei Red Bull. Da ist er dann Siebter geworden und einmal ausgefallen, nochmal Siebter geworden, Zehnter. Aber das muss man unter ferner Liefen verbuchen. Aber seitdem er bei Red Bull fährt, läuft es da natürlich. Er wird wieder versuchen und er muss eigentlich ein Podium holen. Und ich mache jetzt mal noch eine steile These auf. Er muss eigentlich um Sieg fahren.
Ja, ist eine steile These. Ich hoffe doch, dass es wird. Also um den Sieg mitfahren, aber ich glaube nicht, diese schöne Vorstellung, dass Max Verstappen ihn dann vorlässt.
Nee.
Glaube ich nicht. Da glaube ich nicht dran.
Gut. Wir werden es covern. Wir werden dann in einer Woche drüber sprechen und uns Gedanken dazu machen, wie es weitergeht bei Sergio Perez oder ob er dann endgültig seinen Platz für nächste Saison gesichert hat. Hat er ja sowieso schon, aber trotzdem. Genau, ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch.
Gute Folge, lieber Moritz.
Danke, hast du mir immer Spaß gemacht. Ja, die berühmten letzten Worte.
Nee, ich habe noch was zu sagen. Und zwar, wenn ihr das hören wollt mit Mexiko, dann müsst ihr uns abonnieren. Und zwar auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr keine Updates verpassen wollt, dann folgt uns gerne auch auf Instagram, Moritz.
Unter @lightsout_f1boxentalk.
Und jetzt darfst du gerne, ich merke schon, du willst runter zum Buffet.
Frühstück.
Rührei und Speck abgreifen. Ist nicht zu viel. Ja? Denk an deine Cholesterinwerte. Genieß den Kaffee und sprich jetzt die berühmten letzten Worte.
Ich glaube, dass Mexiko Max Verstappen keine ganz so gute Zeit haben wird, weil wir in Austin schon die Sprechchöre Checo kommen und die Buhrufe. Das finde ich, wie gesagt, immer ziemlich dämlich, wenn man da buht. Also den Checo können sie ja anfeuern, auch wenn der nicht auf dem Podest steht. Aber zu buhen ist in meinen Augen No-Go. Ich glaube auf jeden Fall, Max Verstappen wird das in Mexiko spüren. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es ihn beeinflussen wird. Denn ich glaube, Max Verstappen wird auch in Mexiko gewinnen. In dem Sinne freue ich mich schon auf den großen Preis von Mexico City.
Guten Hunger.